Einen wunderschönen guten Abend hier im Café Regenbogen in München und zu Hause an den Radiogeräten oder im Livestream bei LoRa 92.4 München. Und willkommen bei Uferlos, dem queeren Radio auf LoRa. Bei der CSD-Startplatzauslosung für München für dieses Jahr unter dem Motto Vereint in Vielfalt, gemeinsam gegen rechts. Euch vielen Dank, dass ihr heute alle hergekommen seid, so zahlreich erschienen und uns wieder kräftig mit Applaus unterstützen wollt. Vielen lieben Dank. Einen besonderen Dank an die Fußballliebhaber, die uns heute ihren Sendeplatz überlassen haben, weil wir sind ja eigentlich heute gar nicht on air und haben diesen Platz gekapert. Dafür vielen Dank. An meiner Seite heute Abend sind Karin, Esther und Sebastian, die mich hier tatkräftig unterstützen und einen Großteil der Interviews führen werden. Ja, wir haben auch wieder zahlreiche Gäste eingeladen. Unter anderem ist heute Abend hier Manfred Stafenhagen, einer der Mitbegründer des MLC. Wolfgang vom Queerquartier Herzogin. Es wird voraussichtlich kommen jemand vom MLC-Vorstand. Da weiß ich leider noch nicht, wer. Ladies and the Tramps sind heute Abend hier. Weiterhin Patricia Schüttler und Tobias Weißmantel und noch einige mehr. Unser erster Gast ist heute Abend auch gleichzeitig unser Gastgeber, Tobias Weißmantel, und der steht auch schon in den Startlöchern bei Sebastian.
Ja, hallo Tobias. Wir sind ja heute zu Gast im Café Regenbogen, also bei der Münchner AIDS-Hilfe. Und für die AIDS-Hilfe ist 2024 ja ein ganz großes Jahr.
Ja, wir haben, das stimmt in der Tat, wir haben eigentlich zwei oder mit dem CSD drei große Ereignisse zu feiern. Zum einen haben wir jetzt gerade letzte Woche, und da stehen wir immer noch unter dem Eindruck, unser 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und dann haben wir im Juli die Welt-AIDS-Konferenz, da ist quasi die Welt zu Gast in München, mit allem, was das Thema HIV und AIDS anbelangt.
Die AIDS-Hilfe ist ja sozusagen der Mitorganisator der Welt-AIDS-Konferenz. Wann geht's los?
Also es fangen die Pre-Conferences schon teilweise am 19., 21. Juli an. Das Global Village, zu dem ich wirklich alle herzlich einladen darf, also der Ort auf der Welt-AIDS-Konferenz, wo die Community präsent ist, aus der ganzen Welt, der startet am 21. Juli und die Konferenz an sich startet am 22. Juli.
Und wo ist das Global Village? Wo finde ich das?
Also beides, die wissenschaftliche Teil und das Global Village, findet auf der Messe in Riem statt und geht dann bis zum 26. Juli.
Kostet das was, wenn ich das Global Village besuchen möchte?
In der Tat ist das Global Village for free und das ist ein Ort, der unglaublich vielfältig, lebendig, bunt und auch manchmal ganz laut ist. Es gibt 200 verschiedene Attraktionen oder Veranstaltungen. Es geht von Filmvorführungen über Theater, über Stände, Marktstände, aber auch Stände, in denen sich NGOs vorstellen aus der ganzen Welt und zeigen, dass das Thema HIV und AIDS immer noch ein Thema ist, das eigentlich aktuell ist. Bei uns eher im Thema Diskriminierung und Stigma oder Antistigmatisierung, das unser Thema ist. Und auf der Welt sterben immer noch jährlich 630.000 Menschen an HIV und AIDS. Also das Thema ist nicht durch und es ist schön, dass die Welt zu uns bei uns zu Gast ist.
Gibt es da irgendwo im Internet vielleicht ein Programm, wo ich mal nachschauen kann, wann, welchem Tag was geboten ist?
Ja, wenn man jetzt nicht immer die Internetseite auswendig wüsste, ne? Aber ich glaube, es ist aids2024.org.
Okay.
Oder man geht auf die IAS-Seite, die Seite der International AIDS Association, und da findet man auch International AIDS Society, und da findet man auch die Informationen.
Jetzt ist es natürlich nicht so einfach, auf den anderen Teil der Welt-AIDS-Konferenz zu kommen, aber es gibt eine Möglichkeit, und zwar kann man sich als Freiwilliger oder Freiwillige, als Volunteer, glaube ich, melden.
Ja, es gibt verschiedene Volunteers, die wir noch brauchen. Auf der einen brauchen wir als AIDS-Hilfe selbst, auf der einen Seite brauchen wir selbst Volunteers für unser tolles Projekt HIV Science as Arts, wo 12 KünstlerInnen aus der ganzen Welt die Erkenntnisse von 12 WissenschaftlerInnen praktisch in Kunst transformieren. Das wird eine tolle Ausstellung bei Brainlab werden, in dem MedTech-Unternehmen. Da suchen wir noch Volunteers, die das ein bisschen begleiten wollen. Aber auch die IAS oder die Konferenz sucht noch Volunteers, die verschiedene Aufgaben auf der Welt-AIDS-Konferenz ausführen, von Begrüßung über Organisation, auch als Ansprechpartner da zu sein. Da kann man sich noch bewerben auf der Homepage, auf der IAS-Homepage. Oder einfach eine E-Mail an die AIDS-Hilfe schreiben, dann leiten wir euch auch gerne weiter.
Dann leitet ihr das weiter. Und wie viel Zeit muss ich da so investieren? Muss ich da jetzt, wie lang geht denn die Welt-AIDS-Konferenz überhaupt?
Also die Welt-AIDS-Konferenz geht vom 21/22. Juli bis zum 26. Mhm. Und es ist so, dass man einen halben Tag eigentlich schon zur Verfügung stehen sollte als Volunteer.
Aber nicht die ganze Zeit so
viel. Nein, sondern den Rest vom Tag hat man dann Zeit, praktisch die Konferenz selbst zu besuchen und wahnsinnig spannende Vorträge zu hören.
Jetzt haben wir vorhin schon kurz geredet über das AIDS-Hilfe-Jubiläum. Das ist ja ein ganz langer Weg gewesen von einer Selbsthilfeorganisation, die im Hinterzimmer angefangen hat und jetzt ist die AIDS-Hilfe ja ziemlich groß schon geworden. Wie viel Leute gibt es heute? Wie groß ist denn die AIDS-Hilfe? Wie viel Mitarbeitende hat die AIDS-Hilfe inzwischen?
Ja, inzwischen 1986 haben wir tatsächlich den ersten Mitarbeitenden eingestellt. Heute sind es knapp 80 Mitarbeitende in 4 verschiedenen Bereichen eigentlich. Es ist eine tolle Geschichte aus der Selbsthilfe, auf der Selbsthilfe gewachsen und heute zu der großen Institution. Es ist schön, dass wir immer noch für Menschen da sein dürfen. Und
die AIDS-Hilfe wächst weiter, es kommen neue Projekte dazu. Da werden wir nachher noch mehr dazu hören. Ich glaube, das Queerquartier ist so das Neueste, was die AIDS-Hilfe macht. Da haben wir dann nachher noch 2 Gäste, die uns dazu was erzählen. Ja, dann danke ich dir für das kurze Interview. Und wir machen weiter. Moment, mit einem Musikstück. Und zwar hören wir jetzt I Kissed a Girl von Katy Perry.
So, darf ich bitte darum bitten, dass es etwas ruhiger wird. Neben mir sitzt mein erster Gast heute Abend und ich bin hier mitten im Publikum, sonst haben wir eine ganz miese Übertragung nach draußen. Also 5 Minuten, wenn ihr es schafft, ein bisschen leiser zu sein, wäre super. Neben mir sitzt kein geringerer als Lohengrin Manfred Staffenhagen, der Mitbegründer des MLC und lange Jahre Szenewirt hier in München. Begrüße ihn mit mir mit einem herzlichen Applaus. Danke. Manfred, zunächst mal herzlichen Dank, dass du überhaupt gekommen bist und die Mühe und Strapaze auf dich genommen hast. Du bist ja heute aus Berlin angereist. In dem Alter, in dem du dich jetzt befindest, sicherlich auch nicht mehr ganz so ein einfaches Unterfangen. Auch wenn du mit meinem Arbeitgeber unterwegs warst. Trotzdem, herzlichen Dank. Du sagst von dir selbst, du hast in deinem Leben viel erreicht. Was von dem, was du erreicht hast, angestoßen hast, macht dich besonders stolz?
Ja, dass ich den MLC gegründet habe, dass das Schwule Oktoberfest für alle offen ist, das dann hier in München die AIDS-Hilfe mitgegründet habe. Und dass wir hier in einer sehr tollen Stadt leben.
Dass wir hier in einer sehr tollen und im Bundesdurchschnitt sicherlich sogar relativ toleranten Stadt leben, unterstreiche ich gerne, auch als Zugereister, ja, wie man unschwer hören kann, fast dialektfrei. Das kann ich nicht. Ist der MLC eigentlich immer noch dein Baby oder vielleicht in der Zwischenzeit eher das Kind, weil die Babyjahre vom MLC sind ja vorbei, oder?
Naja, aber man kann Kinder leider nicht loslassen, weil die hat man immer. Und deshalb bin ich Leib und Seele MLCler.
Das Kind ist erwachsen geworden und hat sich entwickelt. Wie siehst du die Entwicklung des MLC? Wie bist du mit der zufrieden?
Jede Zeit ist anders. Und wer heute neu kommt, der kann sich gar nicht vorstellen, wie es war, als wir noch alle verboten waren und als warme Brüder verschrien waren. Also, Jungs, macht's weiter, aber lasst euch nicht spalten.
Du warst ja lange Jahre hier auch Szenewirt in München. In den letzten 20 Jahren sind die Anzahl der Lokalitäten ja nicht nur hier in München, bundesweit, stark zurückgegangen. War das aus deiner Sicht unvermeidlich?
Nein, es war nicht unvermeidlich, aber sagen wir mal, die Technik spielt damit. Jeder hat sein blödes Handy und wir reden zu wenig miteinander. Früher musste man im Lokal jemanden kennenlernen und hat erst mal 3 Takte gesprochen. Heute geht das alles viel zu schnell.
Braucht es denn aus deiner Sicht diese Schutzräume, die die Szenelokale ja früher auch waren, braucht es die heute noch? Oder bist du der Ansicht, dass die Notwendigkeit dieses besonderen Schutzes abhanden gekommen ist?
Ich glaube, die Szenelokale sind sehr wichtig. Wichtig ist das Gespräch untereinander. Und wenn wir keinen Treffpunkt mehr haben zu reden, wir brauchen ja auch Verbündete. Und die müssen wir uns suchen. Das geht nicht nur per Telefon.
Das Telefon ist eine schöne Sache, aber Handy ist eine schöne Sache, aber es hilft halt nicht für alles. Die Geschichte, dass Heteros die schwulen Lokalen kapern oder die LGBTIQ-Lokale kapern und umgekehrt natürlich auch. Ist das ein Stück gelebte Normalität in der Zwischenzeit?
Ja, aber ich habe das Gefühl, wir lassen uns zu sehr spalten, jede Gruppe anders. Früher haben wir einfach die Regenbogenfahne und ich persönlich fühle mich nicht queer, ich bin schwul.
Ja, queer ist ja der Sammelbegriff mehr oder weniger. Da darf es natürlich Schwule, Lesben und so weiter und so fort trotzdem immer noch geben. Das hat sich ja deswegen nicht...
Ich habe nichts dagegen.
Ja, es darf ja, im Gegenteil, soll ja auch jeder wissen, woran er ist und was er ist und wer er ist. Leider ist die Zeit schon wieder vorbei. Ich hätte noch irgendwie mehr Fragen auf dem Zettel, aber andere Gäste wollen auch noch. Und Manfred, herzlichen Dank, dass du heute Abend für mich hier warst und für alle anderen natürlich auch. Und hab noch eine gute Zeit hier in München. Und jetzt nochmal das Schlusswort.
Recht schönen Dank.
Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Zweck dieses Abends, nämlich dem ersten Teil des Verlosungsergebnisses. Und wir fangen wie immer von hinten an. Auf der Position 208, Queer at Audi. 207 Bristol Myers Squibb Pride Alliance, dann Pride at Airbus, Eagle at IBM, Foundry Deutschland, Vertex Pride und Iris DLA Pipers LGBTIQI Plus und Allies Network. BMW Group Pride, auf der 200 Pride at NTT Data, V-Eagle Volvo Group, Cadence LGBTQ Plus Inclusion Group, Regenbogen Wohnen G GmbH, Lego Rainbow Builders, Prism by Netlight Consulting, ST Lauder LGBTI Plus, Lufthansa Diversity, Kindrill LGBTQ Plus, A&M Me, Alvarez und Marsal. Auf der 190 Generali We Proud. Dann geht's weiter mit Avanade Prism oder Avanade Prism. Dann Accenture Pride Network, Microsoft Gleam, K
Cup Gemini out front, proud at TTI, Disney Pride, out for Salesforce Equality Europe Group, Pride at Google und Trans at Google, Proud Netzwerk der Messe München, auf der 180 das Europäische Patentamt mit seiner Rainbow Group, dann Holiday Extras, Fiesta, Escandalo, Diversity Tourism GmbH, Tom on Tour, Pride at Baywa, Qualcomm Equality, Mytheresa Pride, Arthur D. Little, Bräuninger Pride, Slalom Prison Germany LGBTIQ+, Siemens Pride auf der 170, Unicredit, Unicoms und Kunsthalle München auf der 169, Queer at Work, Agentur für Arbeit und Jobcenter München. Dann geht es weiter mit BNP Paribas Pride, Synvert Data Insights, Texas Instruments Pride, Gilead Sciences Pride Alliance, Dioaniter Unfallhilfe, MSD Rainbow Alliance, Computer Center, Diversity at Durex, Proud at Pro7Sat1 und auf der 159 Rayzono Pride. So, das war jetzt mal der erste Teil unserer Auslosung. Und jetzt geht's weiter mit dem Queerquartier. Wir haben ja gerade vorhin schon gehört, das neueste Projekt der Münchner AIDS-Hilfe in Zusammenarbeit mit Münchenstift ist das Queerquartier Herzogin. Das ist ein Wohnprojekt für LGBTIQ-Plus-Personen ab 60 in der Radelkofer Straße 14. Wir haben auch noch 4 Wohnungen frei. Und ich habe jetzt hier 2 Herren sitzen, die sind da schon eingezogen, nämlich einmal der Wolfgang.
Hallo, guten Abend.
Und der Ron, den viele von euch vielleicht als Schwester Vesta kennen.
Guten Abend, meine Lieben.
Ja, ihr zwei seid schon im Queerquartier. Wie gefällt es euch denn so da?
Also mir gefällt es ganz gut. Also es ist eine ruhige Wohngegend. Also die Betreuung von Sebastian ist einwandfrei. Also kann man nichts dagegen sagen.
Also ich bin jetzt ein Vierteljahr da und ich fühle mich schon sehr zu Hause. Vor allen Dingen dadurch, dass ich meinen kleinen Hund mitbringen durfte. Das war für mich ein Riesenglück, dass es geheißen hat, er darf mit. Und da war ich so glücklich und ja, das ist toll.
Ach so. Ja, das ist ja so in Anführungszeichen klassischen Altersheim oft nicht möglich,
nein,
das Haustier mitzunehmen.
Leider nicht.
Das Queerquartier ist ja ein Projekt, das nennt sich des selbstständigen Wohnens. Also das ist jetzt nicht so, wie manche sich das immer vorstellen, die da anfragen, dass da alle Leute irgendwie im Pflegebett liegen und die Decke anstarren, sondern ihr seid ja eigentlich alle noch ganz fit und wir machen auch ganz viel zusammen. Es gibt eine wunderschöne Dachterrasse, die jetzt gerade von den BewohnerInnen begrünt worden ist. Mhm. Was haben wir denn da so alles vor? Wir werden vielleicht demnächst mal...
Ich hoffe, dass man also grillen kann oder einfach Kaffee trinken kann. Also einen schönen Abend verbringen oder Nachmittag. Also ich finde, also sie hat... Ich war weg, als sie das also bepflanzt hat und ich finde das ganz klasse, wie es aussieht. Also toll, toll, also...
Und es gibt regelmäßige Treffen, also niemand muss, aber jeder kann da teilnehmen. Ja, was ist denn so das Besondere am Queerquartier im Vergleich, wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, ihr werdet jetzt in so ein ähnliches Projekt gezogen, aber ohne diese LGBTIQ-Bezug? Ist das für euch ein wichtiger Punkt, dass da lauter Leute aus der Community wohnen?
Ja, das ist schon wichtig. Weil ich merke das jetzt auch, mein Partner ist im Pflegeheim und einmal war er in einem Pflegeheim in München, da hat man wirklich gemerkt, dass es gewisse Ressentiments gegenüber Schwulen gibt. Ne? Sie haben zwar gesagt, das gibt es hier bei uns nicht, aber da waren sehr viele Menschen aus dem Ostblock als Pflegepersonal. Also ich will da jetzt nichts gegen die sagen, die waren schon toll, was sie da gemacht haben. Aber man hat gemerkt, dass sie damit nichts anfangen konnten. Ne? Und ich stelle mir das ganz schrecklich vor, wenn man sich als alter Mensch im Altenheim plötzlich auch noch verstellen muss und sagen muss, ich war verheiratet und mit einer Frau, damit man bloß seine Ruhe hat. Ne? Das ist also ganz schrecklich. Also das brauchen wir wirklich nicht. Wir können da so leben, wie wir wollen.
Weil es ja doch auch jetzt, also wir haben ja eine ziemliche Bandbreite, was das Alter anbelangt, von der Ältesten mit 88 bis Leute, die noch nicht 60 sind so ganz, ja, aber vielleicht mit jemandem zusammen, der schon über 60 ist. Und da ist es natürlich klar, dass da alle wissen, wir sind hier Teil der Community und ich muss nicht irgendwas erzählen, das nicht stimmt, oder ich kann offen dazu stehen, dass ich einen gleichgeschlechtlichen Partner oder Partnerin hatte. Ja. Man muss schon zugeben, die schwulen Männer sind im Haus ein bisschen in der Mehrheit. Mhm. Wir haben noch ein paar lesbische Frauen natürlich dabei. Und wir haben
aber die sind auch ziemlich stark.
Genau, und wir haben ein paar Transleute dabei. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Problem. Innerhalb der Community gibt es keine Schwierigkeiten.
Ich finde also, wo wir zusammen wohnen, also ist, wie gesagt, man muss nicht erklären. Man muss keine Angst haben, ob ich schwul bin oder nicht, oder dies, oder lesbisch, oder trans. Man wohnt zusammen, also es ist eine es ist so, ob das oder das.
Und, ja, es soll und
man soll keine Angst haben, ja, irgendwas zu machen oder was zu sagen oder zu erklären.
Und es ist halt einfach auch mehr als ein Haus, wo einfach die Leute nebeneinander wohnen und sich nicht kennen und sich nicht füreinander interessieren, sondern man hilft sich auch gegenseitig. Und ja, vielen Dank. Und wer noch vielleicht in dieser Altersgruppe ist und eine Wohnung sucht, ein paar haben wir noch.
Heute Abend hier bei mir herzlich willkommen Ladies and the Tramps. Hier im Café Regenbogen in München sind bei mir
Stefan, der bei Mr. Leder.
Chris Black, die Maikönigin München.
Der Robert.
Und die Susi Sendling.
Einen wunderschönen guten Abend euch und erstmal herzlichen Dank, dass ihr heute Abend hergekommen und erschienen seid.
Wir sagen Danke.
Ihr seid in der internationalen und auch in der Münchner Szene, internationalen Fetischszene, mittlerweile ja recht bekannt. Ja, würde ich mal sagen wollen. Wie würdet ihr euch oder euer Ensemble, was ihr gebildet habt, selbst am besten beschreiben?
Wir sind eine queere Truppe, bestehend aus Fetischkerlen und aus Drag Queens. Ganz einfach. Und ein Chaoshaufen.
Und?
Ein Chaoshaufen.
Aber ein liebenswerter Chaoshaufen.
Ihr hattet im letzten Jahr, habt ihr euch gegründet, habt einen fulminanten Start hingelegt. Ja, letztes Jahr mit eurem Video zu Sandras Everlasting Love. Was hat euch dazu bewogen, bei dem SLFC Show Contest, SLFC ist Spanish Laser in Fetish Community, mitzumachen? Wie kommt man auf sowas?
Also wir wollten einfach auch zeigen, dass harte Lederkerle mit Drag Queens, die viel Glitzer und Glamour verteilen, einfach Präsenz in der Community zeigen können, dass man zusammenhält und dass wir einfach ein super Team sind und dass es nicht immer ein Gegeneinander, sondern ein vielfältiges Miteinander sein kann.
Und das Ganze ist nicht seit letztem Jahr, sondern wir sind schon 3 Jahre am Start. Das ist also momentan unser drittes Projekt. Wir sind schon mit dem dritten Song.
Das ist aber noch streng geheim, das dritte Projekt.
Ah, dazu kommt noch die Frage am Schluss, wenn wir zeitlich überhaupt so weit kommen. Ihr seid ja eingeschlagen letztes Jahr wie eine Bombe bei diesem Videocontest. Der zweite Platz international ist beachtenswert. Ich würde mal sagen, quasi aus dem Stand, oder? Habt ihr euch überhaupt Chancen ausgerechnet, in die Top 10 vorzudringen?
Na klar.
Ja, also wir waren da schon ziemlich optimistisch eigentlich, aber dass es dann so gut wird, war doch auch überraschend, muss
also,
man sagen.
Das Publikum in Europa hat uns geliebt. Wenn es nach der Jury gegangen wäre, wären wir weiter hinten gewesen, auf Platz 5. Aber laut Jury waren wir ganz weit oben, also laut Publikum waren wir ganz weit oben.
Und als wir den Tourbus eingestiegen sind, haben wir uns gedacht, dabei sein ist alles und wir rocken das einfach und egal welcher Platz, Hauptsache wir als Team wachsen zusammen und dann
Platz 1 auf der Bühne.
Ja, das ist die nächste Geschichte. Das eine ist ja, ein Video zu drehen, wo man sich in, wo man das wunderbar wiederholen kann, nach und nach. Und wenn ein Dreh nicht funktioniert, macht man den zweiten und vielleicht auch noch einen dritten oder vierten. Auf der Bühne muss ja alles sitzen. Wie kommt man dazu, so eine Geschichte aus dem Video umzusetzen in eine Bühnenperformance?
Also das Video war ja wirklich sehr inspiriert vom Originalvideo von Sandra mit ganz vielen verschiedenen bunten Szenen. Das ist natürlich schwierig auf der Bühne umzusetzen. Und da war hauptsächlich ich dran beteiligt an der Planung und der Choreografie, mit den anderen aber natürlich zusammen. Und da wollten wir dann einfach geile Schauelemente mit Fetisch verbinden, weil der Fetisch muss immer im Vordergrund stehen.
Ich stelle mir so einen Prozess, um so eine Bühnenshow für 4-5 Minuten zu entwickeln, relativ kompliziert vor.
Ja, ich habe da schon ein bisschen Erfahrung eben drin, nicht nur als Drag Queen, sondern auch tänzerisch. Und ja, das ist natürlich mit eingeflossen. Und natürlich haben alle ihre Ideen dazu beigetragen.
Und wir haben ganz viel ESC geguckt, also ABBA und ich weiß nicht was.
Und sie hat uns geprügelt, bis wir es ja drauf hatten.
Häufiges Training
war auf jeden Fall. Wir durften nicht mal trinken, wenn sie es nicht erlaubt hat.
Ja, also Alkohol kann so eine Performance zerstören. Ihr habt ein neues Projekt am Start. Stefan hat schon so ein bisschen was gucken lassen. Worauf dürfen sich eure Fans freuen?
Also noch wollen wir nicht zu viel natürlich verraten, aber das diesjährige Motto ist 90er. Also überlegt euch mal, welcher deutsche 90er-Song könnte zu uns passen.
Und wir haben vor, noch einen draufzusetzen, würde ich mal auf alle Fälle sagen.
Und hatten auch diese Woche am Montag, am Feiertag, den allerersten Drehtag. Und das war wie immer jedes Jahr am Anfang Chaos, aber dann ist es geflutscht.
Also ihr habt ja eine Crowdfunding-Aktion dazu gestartet, eine Crowdfunding-Kampagne, sagen wir ja auch. Läuft die gut? Ich meine, es darf immer ein bisschen mehr sein. Wo findet man die und...
Das läuft hervorragend. Wir nehmen Bargeld jederzeit. Aber auch unter GoFundMe kannst du uns finden unter Ladies and the Tramps.
Spendet, spendet, spendet für unsere Vielfalt und dass wir noch mehr tolle Auftritte machen können.
Ja, das ist halt das Leiden, wenn man als, ich will jetzt nicht sagen Amateur, aber so als Semi-Profi unterwegs ist, dass man um die Finanzierung immer so ein bisschen bangen muss. Wo werdet ihr als nächstes zu sehen sein?
Am CSD Sonntag auf der Fetischbühne beim MLC. Ich glaube 13 Uhr, oder?
Ja, 13 Uhr auf der Bühne.
Da freuen wir uns schon alle drauf.
Noch eine allerletzte Frage am Schluss. Was bedeutet für euch der CSD, insbesondere der in München?
Also der CSD ist genauso wie wir vielfältig, sichtbar, laut und witzig und spaßig. Also... das verbindet uns genauso miteinander.
Drum feiert mit uns den CSD in Vielfalt.
Das soll das Schlusswort.
Rechts.
Das soll das Schlusswort sein. Unsere Zeit ist schon wieder um. Viel zu schnell. Herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid. Weiterhin viel Erfolg.
Wir danken euch.
Dankeschön.
Auch.
Ja, danke.
Und dann bis vielleicht bald mal wieder bei Uferlos. Danke.
Ja, sehr gern.
Gerne.
Ja. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Okay. Auf dem Platz 107. 158, Entschuldigung, ist Equal at McKinsey. Danach folgt Swiss Re Together with Pride. Danach Swiss Re Together with Pride. Danach auf dem Platz 156 Aliens Pride. Danach kommt Rimakan BULGBTQIA+. Danach das Open Diversity Network Rocher. Danach Cooper Pride Moves Us. Prouded Man. Open Oracle Pride Employee Network, danach Hugen Loves International LLP Pride Plus Network, danach Steelcase Pride, LGBTQ Plus Friends, E.ON Deutschland, LGBTQ Plus at Sky, Bayern LB Pride, Diversity Flix, LGBTQ Network Pride Previa, und Proud at Literary Tesis auf Platz 143. Genau, und jetzt darf ich an diesem Abend meine erste Gesprächspartnerin hier oben auf der Bühne begrüßen. Das Hallo. Ist die Ariane Rüdiger vom Queeren Archiv hier in München.
Hallo, guten Abend.
Ah, okay. Genau. Und jetzt will ich erstmal von dir wissen, was macht denn das Queere Archiv in München überhaupt?
Das Queere Archiv kümmert sich seit 25 Jahren um queere Geschichte in München, anfangs vor allen Dingen um schwule Geschichte. Der Grund war, dass die toten Schwulen, die im KZ Dachau umgebracht wurden, überhaupt nicht erfasst waren und die ganzen Zusammenhänge aus dieser Zeit alle auch nicht so richtig offen lagen. Aber dann später haben wir unsere Tätigkeit erweitert und berichten inzwischen über alle Gruppen, LGBTIQ, Sternchen und so weiter. Und natürlich auch viel über Lesben, worum ich mich in erster Linie gekümmert habe. Also ich habe 3 Studien zur lesbischen Geschichte von München gemacht und ein Denkmal hier für ein großes lesbisches Projekt entwickelt und realisiert und hoffe, dass ich auch noch mehr davon machen kann.
Genau, du hast es ja gerade angesprochen, dass queere Geschichte sich oft auf den schwulen Mann fokussiert. Wie ist es denn, die Erforschung der lesbischen Geschichte ist ja gerade erst in den Kinderschuhen, sage ich jetzt mal. Was hat sich denn da in den vergangenen Jahren getan?
Also es kommen immer wieder neue Studien. Es ist ja leider so, dass gerade zur NS-Geschichte und KZ-Geschichte der lesbischen Frauen sehr viel Material auch verschollen ist, weil die lesbischen Frauen nicht unter 175 kaserniert und in die KZs gesperrt wurden, sondern sie wurden eben unter anderen Rechtsgründen eingesperrt, zumindest im ehemaligen ursprungsdeutschen Reich, das Österreich, das später angeschlossen wurde, in Anführungsstrichen natürlich angeschlossen, da galt ja tatsächlich die Strafbarkeit auch von Lesben und wurde tatsächlich auch vollzogen. Und das blieb auch so während des Dritten Reichs. Da gibt es also mehr Spuren. Bei uns ist das immer sehr schwierig. Das KZ Ravensbrück, wo Lesben zu größeren Mengen einfach nachweislich festgehalten und gequält wurden, hat seine Akten größtenteils, bevor die Alliierten das KZ einnehmen konnten, vernichtet. Also haben wir da auch sehr wenig Material.
Das heißt quasi, es ist ganz schwer, in diese verschollenen Geschichten des Lesbentums einen Fuß zu fassen überhaupt.
Es ist sehr schwierig, die Recherchen sind sehr schwierig. Dennoch gibt es inzwischen Forschung und Forschungsergebnisse, die dazu geführt haben, dass wir uns und andere sich entschlossen haben, von Verfolgung von Lesben zu sprechen, was das Dritte Reich angeht, und nicht mehr nur von Ausgrenzung. Die Grundidee ist, dass man versucht hat, im Dritten Reich, also die Nazis versucht haben, durch einzelne Personen, die gezielt verfolgt wurden oder deren Leben, die man eingesperrt hat, unter anderem, weil sie lesbisch waren, hauptsächlich wegen was anderem, aber wegen des Lesbischseins eben zusätzlich, dass man die schlechter behandelt hat und insgesamt ihre Situation noch schlimmer war. Und dadurch hat man allen anderen Lesben natürlich Angst gemacht, überhaupt irgendwie sichtbar zu werden, und hat natürlich auch ihre Strukturen zerstört. Und deshalb spricht man da inzwischen auch von Verfolgung und nicht mehr nur von Ausgrenzung.
Okay, das heißt, jetzt ist die Verfolgung und auch Ermordung von lesbischen Frauen ist jetzt so langsam klar. Das hat es auch gegeben, zwar in anderer Art als bei den schwulen Männern, nicht durch einen Paragraphen belegt, der 175er, den es ja gab. Wie, Ist das denn mit transidenten Menschen oder nicht-binären Menschen?
Zu transidenten Menschen weiß man wahrscheinlich noch weniger, aber es findet jetzt demnächst auf der jährlichen Tagung des Forum Homosexuelle Geschichte, die dieses Jahr in München stattfindet, tatsächlich ein Vortrag genau zu diesem Thema statt. Und diese Veranstaltung ist im Oktober und ist öffentlich. Wer sich also dafür interessiert, kann gern kommen.
Okay, Ariane, dann sage ich dir vielen Dank für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dankeschön. Tschüss.
Herzlich willkommen. Heute, jetzt hier ist mein Gast, der Benoit Balser. Er ist Vorsitzender des Bezirksausschusses Mitte, BA2. Und es ist ein ganz spannender Gast, weil er hat eine doppelte Staatsbürgerschaft und ist damit absolut prädestiniert, uns etwas über die queere Situation in einzelnen Ländern in Europa zu erzählen. Würdest du dich, es ist okay, wenn wir du sagen, würdest du dich erstmal selbst vorstellen, bitte?
Genau, also Benoît Blaser, ich komme aus Frankreich und bin ich als Studierende nach München gekommen, schon in Einzeit-Air. Und eben irgendwann habe ich mich beschlossen, dann als Franzose auch Deutsch zu werden, wie du erwähnt hast. Und seit der letzten Kommunalwahl in 2020 ein der 25 Bezirksausschussvorsitzende ehrenamtlich. Und das ist hier in der Ludwigforter Isarvorstadt, eine spannende Stadtbezirk, eben wo so viele schwul-lesbische Einrichtungen gibt, viele queere Community sich eigentlich zu Hause fühlt. Und ich bin sehr, freut mich sehr, dass ich dann der Vorsitzende von dieser Stadtteil bin. Ja.
Dankeschön. Ich hatte dich ja schon jetzt angekündigt mit dem Europaschwerpunkt. Am 9. Juni ist die Europawahl und könntest du uns etwas erzählen über vielleicht ein Land, wo die queere Community dieselben Rechte hat wie zum Beispiel in Deutschland. Ich weiß, in Irland ist ja zweigeteilt und in dem einen Teil Irland sind sie sehr fortschrittlich und in dem anderen Teil Irland sind sie doch sehr zurück noch mit der Gleichberechtigung. Hast du da vielleicht noch ein anderes Beispiel?
Ja, das ist sehr. Einige Länder waren zum Beispiel Niederland Vorreiter in Europa. Die sind sehr früh mit Ehe für alle und andere Rechte für queere Menschen rangegangen. Andere haben viel mehr Zeit gebraucht. Deutschland zum Beispiel mit die Ehe für alle. Wobei, wenn ich als Franzose Frankreich und Deutschland vergleiche, ist in Deutschland viel einfacher durchgegangen. Und schließlich, weil vielleicht viele Debatte vorab stattgefunden hat. In Frankreich war wirklich viele Demos von gegen die Ehe für alle, wirklich so sehr, sehr schwierige Situation gewesen. Zum Glück hat damals der Präsident Hollande da wirklich durchgehalten und das Gesetz durchgesetzt. Und schließlich, wie in alle Länder, wo es dann aufgetreten ist, es hat sich in der Gesellschaft etabliert, dass man wirklich dann alle, egal wie man Mensch ist, dann heiraten kann und ist. Und wenn du hast ein Beispiel von Irland, ein sehr katholisch gesprägtes Land genommen. In Spanien, was auch katholisch gesprägt ist, hat es eigentlich irgendwie da auch geklappt. Also es ist sehr unterschiedlich, was man aber schon merkt, wie Ungarn oder andere osteuropäische Länder, da ist es natürlich viel, viel schwieriger. Und da erlebt man dann die Rückschritte, wo da Russland mit einer queere, feindliche Politik dann wirklich Fuß fasst.
Nochmal zurückzukommen auf Frankreich, auf dein Geburtsland. Da war das ja so, dass du sagst, zwar heftige Proteste, aber trotzdem war Frankreich doch das erste Land in Europa, wo es die Ehe für alle gab. Und das ist doch bestimmt 15 Jahre her. Also vielleicht war es nach 2000. Wir nehmen das jetzt schon so für selbstverständlich, dass uns das Jahr gar nicht mehr einfällt. Aber das ist doch sehr, sehr, sehr fortschrittlich.
Genau, also Frankreich hatte sehr, sehr früh eine Lebenspartnerschaft, die jetzt ziemlich lang gehalten hat. Das war in 2000 ungefähr, 2001. Damals war der Chirac-Präsident. Und der Regierung aber von Sozialdemokraten mit Grünen zusammen und Kommunisten, genau. Und dann viel später ist die Ehe für alle gekommen von François Hollande, Sozialdemokratenpräsident. Und erstaunlicherweise hat es wirklich dann diese Schwierigkeit gegeben, dass da viele ja, Bewegungen, katholische Vereine oder sehr starke religiöse Bewegungen massiv dagegen demonstriert haben und randaliert haben. Das war sogar hier in München, gab es eine Gruppe, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die eine französische Gruppe, die einen Urlaub in München verbracht hat und gegen die Ehe für alle und Schule und Reste für queere Menschen an der Karlplatz Starus demonstriert hat. Da haben wir wirklich als queere Menschen in München gezeigt, hier geht's nicht, und da war eine tolle Gegendemo damals, ja.
Ich kann mich da gut dran erinnern, damals war ich noch Journalistin für die Zeitung Quer, die in Köln rausgekommen ist, und ich habe über ein paar Jahre den Münchner Teil geschrieben und bin auch so wieder zurück zum Journalismus gekommen. Aber das ist nur eine kleine Nebengeschichte. Das andere große queere Thema, finde ich, ist das Selbstbestimmungsrecht für transidente Menschen. Hast du da Informationen darüber, wie das gerade in Frankreich aussieht oder in anderen Ländern?
Ich glaube, das da, leider nicht so. Aber das ist zum Glück, wenn man, du hast Europawahl gewählt, dass in vielen Ländern, wo es nicht so weit wie Deutschland ist, dass durch das Europäische Parlament und die Gesetze und Erlass, die da geben, dass dann viele Rechte für Transmenschen, Intermenschen und erlassen werden und gestärkt werden, dass die auch dann andere Länder dementsprechend dann fortschrittlich dann die europäische lehnen. Deswegen dann mache ich mich wirklich große Sorge bei der Europawahl, wenn dann die Rechtskonservativen und die Rechtsextreme dann wieder Vorhang haben, dass da für uns auch, für queere Menschen, wirklich harte Zeiten auf uns kommen. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.
Vielen Dank. Das war ein schöner Abschluss. Jetzt gebe ich zurück zur Technik.
Herzlich willkommen zurück im Café Regenbogen der Münchner Aidshilfe zur Startplatzverlosung der diesjährigen CSD-Parade hier in München. Und auf Startplatz 146 befindet sich die Bayern LB Pride, auf 145 Diversity Flix, auf 144 das LBTIQ Network Q Paria, auf 143 Proud at Iteratec, 142 GSK und Viv Healthcare, 142 Railbow Netzwerk der Deutschen Bahn, 140 Turner and Townsend Pride, auf 139 Pride at Page, auf 138 Regeneron Diversity, Equity and Inclusion Netzwerk, 137 Infineon Pride Community, 136 Adobe Pride, 135 Panasonic LGBTQ, 134 EGYM Pride, 133 Medien Bayern GmbH, auf 132 Arcor LGBTQI Inclusion, 131 Autodesk Pride Network, 130 High Pride at Andanz Munich Schwabinger Tor, 129 CSD Augsburg, 128 CSD Nürnberg, 127 Queer in Niederbayern e.V., 126 das US-Generalkonsulat, auf 125 ESN TUM München und ESN Mesa München Erasmus Studentenwerk Netzwerk, 124 Volt Europa, 123 Bellevue de Monaco EG und auf 122 HPKJ EV. Und das sind bisher alle Ausgelosten. Dankeschön, bis hierher.
So, dieses Jahr ein Jahr der Jubiläen, 40 Jahre Aidshilfe, 50 Jahre MLC, Münchner Löwenclub. Heute bei mir der Vorstand vom MLC, der Martin, der Benny und der Curtis. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Das Jubiläumsjahr läuft ja schon eine ganze Weile, über ein Vierteljahr ist schon rum. Zahlreiche Events hat es gegeben. Was war das so und wie ist die Bilanz?
Also ich glaube, dass wir durchaus stolz und sehr dankbar über unsere Helfer sein können, die dem Verein, den MLC, im Underground, auch bei den ganzen Events außerhalb, die letzten 50 Jahre, also nicht nur die letzten Monate, sondern die letzten 50 Jahre, sich so sehr für den MLC engagiert haben und immer tatkräftig waren und den wenigen Schlafmangel, den wir und unsere Helfer haben, überwiegt unsere Dankbarkeit deutlich. Welche Veranstaltungen hatten wir bisher im Jubiläumsjahr? Das war die Trambahnfahrt im Januar, die Party im Blitzclub. Letztes Wochenende hatten wir drei Veranstaltungen zeitgleich im Pizzeradies und Parsing draußen. Das Starkbierfest, wo Stefan gewählt worden ist, das Prevail Mr. Leather natürlich nicht zu vergessen. Und im Februar im Darklands, das ist eine große Partyveranstaltung in Antwerpen, konnten wir auch ein Event machen. Und das nächste große Event, das ist, warum wir heute hier sind, ist der DSD in München, wo es neben einem großen Paradetrag vom MLC auch noch die Special Area, Kinky Area am Rindlermarkt gibt, wo der MLC und ganz viele queere Vereine den Rindlermarkt mit queeren Fetisch darstellen darf.
Der MLC ist ein schwuler Fetischclub, das ist weithin bekannt. Fetisch wird gerne in die Schmuddelecke gesteckt oder auch gerne dort versteckt. Konntet ihr in diesem Jahr bereits das Image vom Fetisch ein bisschen aufwerten?
Da haben wir ein klares Ja dazu. Der MLC spielt seit 50 Jahren eine prägende Rolle in der gesamten queeren Community hier bei uns in München. Wir sind zum Beispiel Gründungsmitglied der Münchner AIDS-Hilfe. International berühmte Veranstaltungen wie der Gay Sunday auf der Wiesn haben beim MLC ihren Ursprung. Und mit unserem 50-jährigen Jubiläum haben wir hier in der Community wirklich eine große Aufmerksamkeit erfahren und auch viel Anerkennung. Aber auch mit unserer Unterstützung, zum Beispiel bei der Wahl der Maikönigung oder vor kurzem im Eider Hobbit, wollen wir eben die gesellschaftliche Akzeptanz des MLC weiter ausbauen. Und mit unseren Events außerhalb des Undergrounds beweisen wir auch immer wieder, dass wir ein lebhafter Verein sind und deutlich größer als die Schmuddelecke.
Super. Wo beginnt eurer Ansicht nach Fetisch und was gehört dazu?
Ja, also wenn wir der alten 1970er-Definition folgen, ist ja Fetisch ein nicht belebter sexueller Stimulus, also ausschließlich fokussiert aufs Material. Wenn wir so in die 2010er Jahre reingehen, haben wir eine modernere Definition, sehr pauschal oder generell als sexuellen Erfolg herbeiführend. Und es gibt dann diverse Diplomarbeiten, die dann die Dimensionen Person, Situation, Handlung und Material einführen. Damit geht es streng genommen, ich habe Sex mit meinem langjährigen Partner im dunklen Schlafzimmer, das noch nackt und auch noch kuschelnd, auch schon als Fetisch. Für uns als Verein ist jetzt die große Herausforderung, welche Kombinationen aus Person, Situation, Handlung und Material können wir in unserer Location anbieten? Wofür besteht Bedarf in der Community? Und was löst sich anders oder was erfüllt sich anders besser? Ich denke mal, so vor 10, 15 Jahren war das noch ganz toll, weil wir es links im Underground hatten. Heutzutage gehört er zum mittelmäßig ausgestatteten Fetisch-Schlafzimmer mit dazu. Und von da ist es wirklich so, Ohr an der Community und schauen, welche Bedürfnisse haben die Leute, wie entwickeln sich diese Dimensionen und wo können wir da gute Mischungen anbieten.
Nächste Geschichte, CSD-Wochenende, Curtis, du hast es schon erwähnt, hat der MLC das Areal am Rindermarkt zu gestalten oder möchte es gestalten, wird es gestalten? Was erwartet die Leute dort?
Also erstmals wird schwuler, queerer Fetisch in all seinen Facetten zwei Tage lang neben den verschiedenen Infoständen der queeren Kinky-Szene sichtbar sein. Es wird eine eigene MLC-Bühne geben, zwar ein bisschen kleiner, aber immerhin. Und das Bühnenprogramm besteht aus Talks wie etwa, was ist Fetisch, was ist Petplay, was ist alles alte Themen rund um Gesundheit, was bedeutet Headspace. Es wird ein Highlight sein, eine moderierte Bondage-Show, die wir zeigen werden auf der Bühne. Und Samstag und Sonntag werden wir abends hier was zwei DJs haben, damit man sich auch noch so ein bisschen tanzend, körperlich aktiv zeigen kann.
Jetzt wird der eine oder andere sich denken, Fetisch in der Innenstadt, wird das eine abgeschottete Ab-18-Location sein? Und welche Vorkehrungen habt ihr getroffen, weil das ja garantiert nicht jeder gut finden wird?
Also die Area ist offen für alle und das auch zu jeder Zeit. Das heißt, es gibt keine jugendgefährdeten Aktivitäten, die vorgeführt werden oder bei Gästen geduldet werden. Alle sollen sich angemessen verhalten weil für alles darüber hinaus gibt es dann zum Beispiel die Partys im Underground oder im Zweifel Hotelzimmer. Wir stellen während der gesamten Zeit Awareness-Teams, die auf dem Platz unterwegs sind, die auch dann wirklich proaktiv das Gespräch mit Menschen suchen, um aufzuklären, um Vorurteile und Hürden abzubauen, um sicherzustellen, dass auch diejenigen, die mit dem Thema vielleicht nichts zu tun haben oder nichts zu tun haben möchten, zumindest die Hintergründe verstehen und ihr Weltbild erweitern können.
Super Sache. Ganz kurz, unsere Zeit geht schon wieder zu Ende. Worauf dürfen sich eure Mitglieder und Freunde in 25 freuen?
Es wird definitiv nicht langweilig. Es gibt schon neue Projekte und Ideen, wie zum Beispiel mehr im kulturellen Bereich Dinner- und Weinverkostungen aufzubauen oder besondere solche Jubiläumsevents zu wiederholen. Wir haben schon mehrfach gehört, dass die Straßenbahnfahrt nochmal kommen soll. Also lassen wir uns überraschen und natürlich das klassische, gute Partyprogramm im Underground und unser Socializing-Programm auf jeden Fall auch.
Herzlichen Dank euch. Unsere Zeit ist vorbei. Wir haben sogar schon ein bisschen überzogen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg weiterhin und tut viel für den Club und für den Fetisch. Dankeschön.
Vielen Dank. Dank.
Danke und Happy Pride.
Happy Pride.
Und weiter geht es mit den Verlosungsergebnissen oder Auslosungsergebnissen. Auf der Position 121 Glamazon, davor die FDP München, die Queer Plattenholen, nee, Pfaffenhofen, Entschuldigung. Dann Q&U FH Kufstein, Prop e.V. Proud at Stadtwerke München, das Kreisverwaltungsreferat HA4 Branddirektion München, die Landeshauptstadt München mit Queernet LHM, Jules und Emma e.V., Pink Heaven, Dragons and Griffins, Asexuell und Aromantik Meetup, die Münchner Kammerspiele, die Bayerische Staatsoper auf der 109, davor die Stadtsparkasse München mit SVS, SIS Versicherungskammer, dann Techno ist bunt, BJV, der Bayerische Journalistenverband, das bunte Handwerk und auf der 104 keine Revolte.
Okay, genau. Bei mir auf der Bühne ist jetzt die nächste Person des heutigen Abends, und zwar Ruby Tuesday.
Hallo.
Hallo. Und du machst Drag, was ja eine wahnsinnig vielfältige Kunstform ist. Kannst du mir ein bisschen von deinem Drag erzählen?
Mein Drag. Also ich habe angefangen zu performen eigentlich Burlesque. Also das war für mich, das Interessante war, da habe ich mich eigentlich zum ersten Mal mit Weiblichkeit auseinandergesetzt und einige Jahre später dann habe ich überhaupt das Konzept von Drag Kings, also von jetzt vereinfacht gesagt Frauen, die in männlicher Rolle performen, zum ersten Mal irgendwo gesehen. Vorher kannte ich das gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das wäre doch toll, wenn ich meine Burlesque-Erfahrung jetzt in diese Drag-Szene bringe und eben nicht als Queen auftrete, sondern als Drag-King. Und ich trete jetzt schon eine ganze Weile auf und inzwischen habe ich extrem viele Rollen, in die ich schlüpfe auf der Bühne und bin weiblich, männlich, alles dazwischen, Tier. Ich schrecke von nichts zurück.
Also du bespielst quasi die ganze Vielfältigkeit des Drags und versuchst das so zwischen den Geschlechteridentitäten zu wandeln oder rumzuexperimentieren oder...
Ja, wobei ich das eigentlich gar nicht bewusst mache, sondern mein Anspruch ist eigentlich, dass ich mit jeder Performance, die ich mir neu überlege, auch eine neue Facette von mir zeige und etwas Neues dazulerne.
Über dich.
Über mich, genau. Oder dass es das um irgendeine Entwicklung in der Gesellschaft gerade geht oder irgendein Problem, was mich beschäftigt. Und dann ist es halt manchmal eine weibliche Rolle oder eine männliche Rolle oder keins von beiden oder irgendeine Kreatur. Und das ist ganz schön, dass man da alle Freiheiten einfach hat, sich auszudrücken.
Du hast ja auch gesagt, Probleme, die dich gerade in der Gesellschaft so beschäftigen, die kannst du dann auch durch deine Kunst, dein Drag ausdrücken. Was ist denn das zum Beispiel?
Ja, das ist vielleicht in manchen Acts nicht so ganz offensichtlich, aber ich hoste auch viel in Shows und das ist ganz toll, weil dann kann man auch ein bisschen Kontext dazu geben, wie man auf eine Performance zum Beispiel gekommen ist. Und zum Beispiel ist es halt einfach immer noch so, dass wir in einem Patriarchat leben und dass, wenn du als weiblich gelesene Person auch für deine Rechte eintrittst, dass du dann schnell mal als Bitch beschimpft wirst.
Oh ja, kenne ich.
Und ich habe zum Beispiel eine Nummer, da bin ich eben eine Bitch. Also Bitch heißt ja Hündin oder läufige Hündin und wird schon seit Hunderten von Jahren als Schimpfwort für Frauen verwendet. Mhm. Und dann habe ich das quasi genommen und umgedreht. Also der Song ist dann Boss Bitch. Mhm. So nach dem Motto, also wenn ihr mich schon Bitch nennt, dann nennt mich bei meinem vollen Namen und der ist nämlich Boss Bitch.
Okay. Also das heißt, es geht auch um queer-feministische Aspekte.
Auf alle Fälle.
Ja, cool. Genau, jetzt stand ja Anfang Mai was ganz Besonderes an, und zwar das Drag-Festival hier in München, auch eine Stadt mit einer sehr queeren Geschichte oder eher schwulen Geschichte.
Ja.
Wie hast du dieses Event erlebt?
Also für mich war es erstmal super anstrengend, weil ich ja eine der beiden Kuratorinnen war, zusammen mit Bridge Markland, die schon vor vielen Jahren das Konzept erfunden hat.
Die ich ja auch kennenlernen durfte.
Genau. Und das Besondere am Go Drag Festival, was so viel ich weiß auch weltweit einzigartig ist, dass es eben nicht nur um die klassischen Drag Queens geht, also Männer, die als Frauen verkleidet auftreten, die wir natürlich alle kennen und lieben, aber dass es bei Go Drag darum geht, eben weibliche, trans- und nicht-binäre Drag-KünstlerInnen in den Vordergrund zu stellen, weil die eben leider sonst nie die Aufmerksamkeit kriegen wie die Drag Queens.
Das heißt quasi, die Drag Queens kriegen mehr Visibility im Drag als Drag Kings zum Beispiel.
Genau. Man braucht sich ja nur zum Beispiel RuPaul's Drag Race anschauen, ist jetzt glaube ich Staffel 16 oder so.
Ja.
Und es dürfen immer noch keine Drag Kings mitmachen. Es darf jetzt hier und da mal eine Frau mitmachen.
Genau.
Aber Drag Kings dürfen offiziell immer noch nicht mitmachen.
Gibt es einen Grund dafür, dass Drag Queens mehr Visibility bekommen als Drag Kings? Oder woran meinst du, liegt das?
Ach, wo soll ich anfangen? Also zum einen ist es natürlich auch ein etwas anderer Stil, den wir haben als die Drag Queens, als die meisten Drag Queens. Bei den Drag Kings, jetzt mal ein bisschen oberflächlich gesprochen, die werden ja meistens von Frauen oder von weiblich gelesenen Personen dargestellt. Mhm. Und wir haben natürlich auch noch mit anderen Faktoren zu kämpfen. Also, dass wir meistens weniger Geld verdienen, dass wir mehr Care-Arbeit auch übernehmen müssen, solche Geschichten. Und ja, dass klar, uns einfach manche Möglichkeiten auch verwehrt bleiben. Deswegen gibt es erstmal nicht so viele von uns. Und uns fehlen halt auch die Vorbilder. Also Drag Kings gab es ja schon genauso lange wie Drag Queens. Also schon 800 vor Christus in der chinesischen Oper haben Frauen Männer dargestellt. Ja. Also das ist auch keine neue Erfindung. Mhm. Aber wie so oft, wie auch in der Kunstgeschichte zum Beispiel, werden halt die Frauen manchmal
an den Rand gedrängt.
Ja, oder einfach vergessen halt in der Geschichtsschreibung.
Ja, rausgeschrieben, irgendwie als Seitenfigur benutzt, die irgendwie da ist, aber eine richtige Rolle hat sie irgendwie auch nicht. Also du sagst, da liegt es eben daran, dass die meisten Drag Queens auch Frauen oder weiblich gelesene Personen sind, und dann wirkt sich auch das Patriarchat aus auf diese Berufssparte.
Ja, weil also die queere Szene oder die Drag-Szene ist natürlich auch nur eine Bubble, die in der gesamten Welt existiert. Also
gesamtgesellschaftlich.
Da gibt es natürlich noch genauso Rassismus oder irgendwelche Feindlichkeit wie in der restlichen Welt.
Also da sind eben wie im Rest der Welt auch alle Diskriminierungsformen vertreten.
Genau.
Antisemitismus, Rassismus, Ableismus, um jetzt nur ein paar
Ja, also alle Ismen, die dir so einfallen.
Okay, dann sage ich dir vielen Dank für diesen Einblick in die vielfältige Welt des Drags und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Vielen Dank und ich hoffe, dass wir in Zukunft einfach alle miteinander auftreten können werden und es nicht mehr um irgendwelche Labels geht, sondern wir einfach zusammen Kunst machen können.
Dankeschön, Ruby Tuesday.
Hier stehe ich jetzt mit Patricia Schüttler von Transident e.V. Ja, Patricia, wir wissen alle, dass mit der Transition, das war ja bisher, was den juristischen Teil anbelangt, mit den Gutachten, die schweineteuer sind und diesem ganzen Prozess relativ kompliziert. Es hat 2011 ein Urteil gegeben vom Bundesverfassungsgericht mit der Aufforderung an unsere Regierung respektive unseren Bundestag, das neu zu machen. Das hat jetzt ewig gedauert, 13 Jahre, und jetzt endlich gibt's was Neues.
Ja, ganz genau. Du hast es schon angesprochen. Am 12. April diesen Jahres haben wir dann endlich im Bundestag unser Gesetz bekommen, das Selbstbestimmungsgesetz. So heißt es zumindest inoffiziell, aber es ist natürlich super geil, dass es das inzwischen gibt. Es ist zwar immer noch in vieler Munde und viele Leute finden es nicht gut und haben irgendwas daran zu bemängeln, aber in erster Instanz geht es darum, dass wir dieses Gesetz haben und ich hoffe, es wird sich zeigen, dass es wirklich bahnbrechend ist und nicht zum Schlechten genutzt wird, so viele wie viele Leute vermuten.
Was steht denn da jetzt genau drin? Was muss man künftig machen, wenn man den Vornamen und oder den Personenstand ändern möchte?
Ja, genau. Also das Wichtigste ist, dass es ja nicht nur für Transmenschen ist, sondern ist ja auch für nicht-binäre Menschen und für Intermenschen gemacht, weil für Intermenschen war es bis jetzt ein anderes Verfahren. Da war es bisher schon so, dass man per Sprechakt einfach beim Standesamt das geltend machen konnte. Jetzt gilt es aber auch für die anderen Gruppen. Das heißt also, man geht hin zum Standesamt, kündigt an, dass man praktisch den Personenstand und den Namen, also es wird nicht mehr getrennt gehandhabt, sondern es ist beides zusammen im Paket, dass man das ändern möchte. Und dann muss man 3 Monate warten, ja, wie so ein Aufgebot im Prinzip, wie man das kennt, damit es halt ein kleines bisschen eine Hürde ist im ganzen Prozess, dass man es halt nicht zu einfach hat. Und dann geht man nach 3 Monaten hin und sagt, okay, ich will das, und dann wird das halt bestätigt und eingetragen. Und das ist im Prinzip alles gewesen.
Und das kostet dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Geld?
Das kostet eine Bearbeitungsgebühr. Ich kann jetzt nicht sagen, wie hoch die ist.
Also bei Inter sind es, glaube ich, 25 Euro.
Ja, mehr wird es nicht sein. Ich glaube, auch irgendwo zwischen 20 und 30 Euro wird sich das wahrscheinlich abspielen, schätze ich mal. Also ich meine, dafür arbeite ich nicht in einem Standesamt. Die müssen das halt wissen. Ich hoffe, die wissen das. Und ich hoffe, sie kriegen es auch hin. Weil tatsächlich ist dieses Gesetz ja so schnell jetzt durchgezogen worden. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr darüber gewundert und ich habe schon nicht mehr dran geglaubt. Und deshalb, ich hoffe, dass die Standesämter das hinbekommen.
Ab wann gilt das?
Das Gesetz gilt offiziell ab dem 1. November, aber damit es zum 1. November auch schon benutzt werden kann, ist es so, dass die Ankündigung ist, man soll schon zum 1. August hingehen können, ankündigen können, dass man das möchte. Mhm. Und dann hat man eben diese besagten 3 Monate und dann kann man zum 1. November sagen, okay, jetzt möchte ich, dass das Fakt wird.
Jetzt gibt es ja Leute, die vielleicht nicht so ganz verstanden haben, wie diese Transition funktioniert und die jetzt sagen, ja, wenn das jetzt so einfach ist, dann lassen sich ja da schon Kinder operieren. Ja. Und
ja, also wichtig ist einfach, und das muss man immer und immer wieder sagen, das Gesetz bezieht sich nur auf den Geschlechtseintrag und auf den Namen. Es hat nichts mit den medizinischen Schritten zu tun und das ist ganz wichtig und das muss jede Person auch weiterhin verstehen. Natürlich kann man jetzt irgendwelche Gefahren darin sehen, ja, wenn ich denn einfach meinen Geschlechtseintrag ändere, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass ich mich operieren lasse. Aber dafür gibt es ganz andere Regeln in unserem Land. Die sind so schwer und die Operationen finden größtenteils, besonders an den Genitalien, erst ab dem 18. Lebensjahr statt. Das heißt, alle Eltern und so weiter, die Angst haben vor irgendwelchen Sachen, die passieren, wirklich keine Angst haben. Dafür gibt es Regeln in unserem Land und das ist auch ganz gut so meiner Meinung nach.
Ich sage immer, du kannst einer 14-Jährigen erlauben, ihren Vornamen in Miezi und ihren Personenstand in Katze zu ändern. Davon wird ihr kein Fell wachsen.
Nein. Und
wenn es dann hinterher doch nicht ist, dann kann man es ja auch wieder ändern.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass ich es ein bisschen fragwürdig gefunden habe, dass man extra noch reingeschrieben hat, man kann das einmal pro Jahr ändern, weil ich persönlich der Meinung bin, kein Mensch, der das wirklich wirklich ernst meint, wird es tun. Und im Jugendbereich ist es ja auch so, dass man nicht an das Jahr gebunden ist, sondern auch früher wieder zurückspringen kann. Aber man muss ja beim Amt auch schon belegen oder beziehungsweise angeben, dass man voll informiert ist und weiß, was man damit tut. Und da gehe ich mal davon aus, dass das dann auch passieren wird und dass die Beamten jetzt nicht zu leichtfertig damit umgehen. Aber wie gesagt, das ist alles ja noch, steht ja noch in den Sternen. Und ich hoffe, dass es nicht anders läuft als in den anderen Ländern, die schon ein Selbstbestimmungsgesetz haben. Es sind ja schon einige, es sind ja 15. Da ist ja auch nichts wirklich Gravierendes passiert und ich denke mal, auch bei uns wird nichts passieren.
Ich habe mir schon gedacht, nachdem ja das Namensrecht relativ kompliziert ist in Deutschland, dass das dann vielleicht auch mal Leute nutzen, die gar nicht trans oder non-binär sind, aber einfach einen saublöden Vornamen von ihren Eltern gekriegt haben und dann sagen, naja.
Ja, dann es gibt alles Mögliche, was man sich überlegen kann. Was ich sehr interessant finde tatsächlich, dass mit der Änderung des Geschlechtes auch der Name dann in diese Geschlechtskategorie passen muss. Das finde ich sehr interessant. Also man kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, der irgendetwas ist, sondern das muss schon offiziell auch zu dem Geschlecht passen. Und interessant ist, wenn man dann wieder zurückwechselt, dann muss man auch den alten Namen wieder annehmen.
Ach so, dann kannst du nicht neuen aussuchen.
Ich gehe mal davon aus, dass man dann einfach, dass das einfach eine gewisse Sicherheit ist, dass man nicht einfach sagt, okay, jetzt wechsle ich in die eine, in die andere Richtung und dann bin ich einfach verschwunden. Das soll wohl nicht funktionieren.
Wobei wir ja sowieso alle heutzutage in x Computern gespeichert sind und so. Es gab ja damals, als das TSG damals verabschiedet worden ist, so Ideen wie, das könnten jetzt Leute machen, damit sie nicht zur Bundeswehr müssen oder
ja,
sowas.
Ja, aber wir haben ja diese Sache, dass es trotzdem im Verteidigungsfall immer noch so eine Sonderregelung ist. Das heißt, im Verteidigungsfall und direkt in der Umgebung dieser Situation kann man ja auch seinen Personenstand nicht wechseln. Das heißt, ein Wechsel von männlich zu weiblich geht in dieser Situation ja offiziell immer noch nicht. Das heißt, man hat schon sehr, sehr viele Sicherheitsmomente eingebaut. Ob uns das allen gefällt, ich wage das zu bezweifeln. Ich denke, es gibt noch viele Leute, die möchten noch was ändern. Aber wie gesagt, warten wir einfach ab.
Besteht die Gefahr, dass da noch mal was geändert wird oder ist es jetzt
ja,
so?
Also ich gehe mal davon aus, wie bei jedem Gesetz kann es zum Verfassungsgericht gehen und noch mal was geändert werden. Aber warten wir es einfach ab.
Okay, vielen Dank.
Es geht weiter mit der Auslosung und wir haben auf Startplatz 103 die International Queer Meetup Munich, danach keine Klinikum rechts der ISA, United Queens of Music, Praise to ISA Summer School, Be Bold, Queer Pass Bayern, Diakonie Rosenheim, Frauenhilfe München, SDAJ München, AWO München-Stadt, SPD Queer München und Oberbayern, Die Linke München, Die Deutsche Eiche, Partei der Humanisten, Isa Hecht in München, einen lieben Gruß, BLSV Bayerischer Landessportverband, Team München Yoga, alles Team München, Flag Fußball, Rugby, Fußballmänner, Fußballfrauen, Team München als Ganzes, Bündnis 90, die Grünen, München Stift, wieder Landsberg, Kitchen Table, Grün Gold Club, Aerobreit Queeres Netzwerk der MTU, IG Metall Jugend München, Def Queer, New York Club. Welcome to Munich. I will do the interview in English because I have very, very special, lovely guests from the Ukraine, and they arrived yesterday. And maybe it's the best. Please introduce yourself.
Yeah. So I'm Stasia, I'm from Gay Alliance Ukraine, the program assistant of Gay Alliance, and I'm also the illustrator of the exhibition that we had in Ukraine and we brought to Munich. And Evgenia will tell us about it a little bit more.
Well, hi, my name is Evgenia Kwasniewska. I'm communication manager of Gay Alliance Ukraine, and I'm also part of organizing committee of Odessa Pride. So this is why I'm here. We brought an exhibition about LGBTQI in Ukraine during the full-scale Russia invasion. So this is what we are ready to talk tomorrow. So tomorrow we are going to meet you all at Let's at 7 p.m. So you can come and see us and see all the art pieces we have there. So we are honored to invite you to this tomorrow.
Thank you very much. It is very interesting for our audience that you tell us a little bit more about the art pieces you brought with you. And who wants to start from you?
Okay, maybe I'll start. So we have 30 portraits of people. Not all the portraits are actual portraits from the photographs of people, because some people are from still stay on the occupied territories. So we couldn't make them realistic because these people could be endangered. So we try to make it a little bit like for people to experience like this is their friends, or to see some like this is someone similar for them, to share this experience that LGBTQ people, they're among us and they're normal as us, and they just share this experience with all the Ukrainians and all the other people. And so also you will see the stories of these people, you will read the short stories, and also we have the website when you can read these full stories of people, and we also have it in audio version. So we will be really, really excited to meet everyone, and we can talk a little bit more when we will be in the exhibition.
So we had worked for this project like for a year, and this is our way to speak to people's hearts, because the art is the language which is international, and we do want all the people to come here and to see, to watch the stories and to read them, to listen to them, to see the portraits. And like, as we say in Ukraine, and I guess it's international thing, that sometimes you can find something common in many stories. So sometimes you can imagine how it's in to live in Ukraine during the war. And we do appreciate that our stories are really different, so you can just really find something which is related to you or to your friends, because all our heroes and heroines are different ages, different regions, with different attitudes, in different situations. So not all of them are like strictly negative, and not all of them are strictly positive. They are really, really different, such as LGBTQI people are. So it is our way to show diversity, and it's our way to show that life is going on, but it's not so easy now in Ukraine, and it's something we would love you to face and to see and to feel with your hearts.
Thank you. Did I understand you both right? The art pieces are photographs, are pictures, or is it a sculpture or something, or a painting, or is it every kind of art piece I can imagine?
That's a digital illustration, and it's printed. So it's like an illustrative material, not the actual portrait, not the actual photographs, but like this perception of people, how we see their stories and how we see these people from these stories.
Thank you. Maybe maybe just one last word. I can say we invite our audience to come to the Let's in the Müllerstraße tomorrow. The time, when is the opening tomorrow? What time?
7 p.m.
So, and would you like to say one last word to the audience?
Herzlich willkommen.
And you?
We will be really happy to see everyone, and we really look forward for that. Thank you.
Thank you very much for coming.
Thank you. Thank you.
So, unsere Zeit geht schon wieder zu Ende. Die 2 Stunden sind wie im Fluge vergangen. Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Interviewpartner, insbesondere die etwas älteren Herrschaften, die heute Abend hier waren, sich die Mühe gemacht haben, eigens für uns hierher zu kommen ins Café Regenbogen in München. Einen herzlichen Dank an die AIDS-Hilfe, die uns die Lokalität hier zur Verfügung gestellt hat, an das Publikum, das eine wunderbare Stimmung erzeugt hat. Ja. Im Anschluss wird uns Esther noch die letzten Startplätze verlesen, die noch verblieben sind. Alle werden wir leider nicht schaffen. Das heißt, alles, was heute Abend nicht mehr verlesen wird, seht ihr, lest ihr auf der CSD-Website. Und Sebastian weiß noch, wer uns folgen wird hier.
Ja, die nächste Stunde gibt es den Club Latino mit aktuellem aus der spanischsprachigen Welt mit Maria Rosa Pellecer Palacin und dem Crossover mit Christoph Götz.
Bleibt uns treu, hört uns wieder zur nächsten Sendung am ersten Donnerstag im Juni. Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Und wir übergeben an Esther mit den nächsten Startplätzen.
Genau, also auf dem Platz 78 ist Kitchen Table. Und anschließend geht es dann weiter mit Grüngold Club München e.V., Arrow Pride Queeres Netzwerk der MTU Arrow Agents. Dann geht es weiter mit der IG Metall Jugend München. Dann Steve Queer Munich. New York, NY Club, LMU, das LMU Klinikum, dann Diversity und Queer Referent SV der TUM, Queer Referat der Studierendenvertretung der LMU. Auf Platz 69 ist das KBO, Isa Amper Klinikum in der Region München. Dann kommt die Partei, die Gesellschaft für Soziale Arbeit München GmbH. Maltego Pride, Beautiful, Entrepreneur, Center for Digital Technology and Management, CDTM und LSVD Bayern e.V. und die Diakonie München und Oberbayern. Und die restlichen Sendeplätze gibt es auf der Website der CSD. Das CSD unter münchencsd.de. Und ich sage Ihnen vielen Dank fürs Hören und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.